NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Herzlich willkommen zur 3316. Sendung. Rivert Andresen war ein New Yorker friesischer Abstammung, der auf amerikanischen Schiffen fuhr und eine französische Frau heiratete. Viel mehr wissen wir nicht. Und doch reichten dem Autor Harald Meyer genau diese spärlichen Informationen, um auf mehr als 700 Seiten ein gewaltiges Panorama der letzten US-Großsegler zur Zeit des Ersten Weltkriegs zu entwerfen. Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern heißt sein bei Edition Tem erschienener Roman, und in dem wollen wir heute blättern und uns mit dem Autor unterhalten. Am Mikrofon Jan Graf, schön, dass Sie dabei sind. Moin. Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern, über diesen Roman, vollgestopft mit Geschichten aus den letzten Jahren der großen amerikanischen Segler, wollen wir sprechen heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und das mit dem Autor, der dieses dicke Buch verfasst hat, Harald Meyer, gebürtig im heutigen Litauen. Derzeit wohnt er im schönen Belekede an der Elbe, und beides, also die Schifffahrt und die Vereinigten Staaten von Amerika, kennt er aus eigener Anschauung. Als Korrespondent der Deutschen Verkehrszeitung lebte Herr Meyer viele Jahre in Washington D.C. und ging, wenn der Job es zuließ, seiner Passion, dem Segeln, nach.
Ich hatte ja auch eine Segeljacht in den USA. Ich war Dritteleigentümer. Die anderen zwei Drittel entfielen auf zwei Amerikaner.
Mit denen Sie viel gesegelt sind?
Mit denen ich viel gesegelt war. Und auch einzeln, jeweils der Dritteleigentümer mit seinen Angehörigen, ich mit meiner Familie, meine Frau und meine beiden Söhne waren mit mir nach USA gereist und lebten dort in der Nähe von Washington D.C., in der Chesapeake Bay. Deswegen ist auch am Ende meines Buchs eben eine Passage über das Segeln der Hauptfigur in der Chesapeake Bay im damaligen Kontext der frühen 50er Jahre, McCarthy-Ära und ein problematischer Mitsegler, der die Kommunistenverfolgungen in seinem Betrieb mitorganisierte. Das ist dort eben dann auch mitverarbeitet. Und da habe ich meine Erfahrungen des Segelns auf der Chesapeake Bay mit einfließen lassen.
Wir verlassen die Vereinigten Staaten, bleiben aber irgendwie doch im Thema und schauen auf eine Geestkerninsel vor der schleswig-holsteinischen Westküste, Föhr, wo Sie lange Jahre auch ein Wochenendhaus hatten, ein Ferienhaus, und wo Sie an diesen Stoff dieses Buches geraten sind. Ihre Nachbarin spielt da eine Rolle, Ihre Föhrer friesische Nachbarin.
Ja, das war die Frieda Drewsen, Jahrgang 1910, gestorben im Jahre 2000. Eine rüstige Frau, die auch noch in ihren 80er Lebensjahren mit dem Fahrrad unterwegs war, Setzlinge beförderte für ihre Gartenbeete, Radieschen, Erdbeeren etc. Und diese Frau Drewsen erzählte mir von einem Rivert Andresen, der Schlüsselfigur meiner Erzählung. Das war aus ihren Jungmädchenjahren, als dieser Rivert, selbst mit Föhrer Wurzeln, aus Amerika kommend, die Heimatinsel seiner Vorfahren besuchte. Zweimal, 1929, ich glaube noch kurz vor der Weltwirtschaftskrise, und dann noch einmal 1931 oder 32. Und Frieda Drewsen erzählte natürlich vieles, was sie persönlich an der Person Rivers interessierte, was aber eigentlich weit weg von der Segelei und von der Seeschifffahrt lag. Aber sie erwähnte auch, was mich besonders interessierte, dass er Seemann gewesen war. Seemann auf Schiffen unter den Stars and Stripes, Seemann auf amerikanischen Großseglern, frachtfahrenden Großseglern.
Und damit war das Thema für Sie geboren, mit dem Sie ja auch ein unbeleuchtetes Kapitel der nordfriesischen Seefahrtsgeschichte hervorheben wollen, nämlich die friesischen Jungs, die auf amerikanischen Großseglern gesegelt sind. Wer war Rivert, Spitzname Rio Andresen? Das behandeln wir gleich mal im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Zu Gast ist Harald Meyer, Autor des dicken, dicken Buches Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern. Im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 geht es um das Buch Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern. Das ist die Seefahrergeschichte des Rivert Andresen. Eine fiktive Figur, ein Ich-Erzähler, der ins Leben gesetzt wird vom Autor Harald Meyer, den wir zu Gast haben in der Sendung, aber auch eine reale Figur. Herr Meyer, wir bleiben mal noch mal bei der realen Figur. Woher wussten Sie denn, dass Rivert auf amerikanischen Großseglern gefahren ist?
Ich wusste das aus den Erzählungen der Frieda Drewsen.
Und was wussten wir über die reale Fahrenszeit?
Über die reale Fahrenszeit wusste ich nur das und weiß ich nur das, was Frieda Drewsen erzählt hatte. Sie hatte gesagt zum Beispiel, dass er auch auf amerikanischen Windschiffen in andere Kontinente gesegelt war, zum Beispiel nach Japan, zum Beispiel nach Australien, zum Beispiel nach Europa, und zwar besonders delikat in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und das waren natürlich nur kurze Schilderungen der Frau Drewsen, weil sie als junge Frau, sie war damals ja um die 20, sich vielleicht um andere Dinge an dem Herrn Rivert Andresen kümmerte und
Sie legen es nahe in Ihren Aufzeichnungen, dass Sie vielleicht auch ein bisschen...
Es war ein Jungmädchenschwarm vielleicht. Ich möchte da nicht in die Details gehen. Da hat sich Frau Drewsen auch nicht näher drüber geäußert. Aber wie gesagt, es waren einige Details, auch dass er zum Beispiel die Dampfer verabscheute. Er war zuerst auf einem Dampfer Santiago gefahren und diese stinkenden Pötte hat er dann doch hinterher verabscheut.
Das sind Details, die tatsächlich auch wieder aufleuchten in den Berichten des Ich-Erzählers, also des fiktiven Rivert Andresen. Also es gibt durchaus Schnittmengen. Ja. Fassen das nochmal zusammen. Der wahre Andresen und auch der fiktive Andresen ist ein Kind Föhringer Auswanderer in New York. Der Vater ist selber als junger Mann zur See gefahren, später dann Delikatesshändler. Damit sind wir beim fiktiven Rivert Andresen auf Long Island, wie es sich für einen Föhrerfriesen in New York gehört. Ja, und jung Rivert zieht es wie den Vater einst zur See. Und da lesen wir mal rein in ihr Buch, Seite 44.
An Sonntagen und an anderen schulfreien Tagen verließ ich zeitig das Haus, nachdem ich eilig das Frühstück, außer Malzkaffee meist bestehend aus Porridge und einem belegten Brötchen, hinuntergekaut und geschlungen hatte, trabte über kopfsteingepflasterte Straßen und Wege, die mich unter anderem auch an strengen Dunggeruch verbreitenden Pferdeställen vorbeiführten, an die grasbewachsenen Ufer des East River. Im Sommerhalbjahr weideten dort Rinder, friedlich grasend und lässig mit den Schwänzen schlagend, um die Fliegen zu verscheuchen, drehten sie ihre klobigen Köpfe nach mir, dem Neuankömmling, und glotzten mich mit ihren großen dunklen Augen gleichgültig an. Mitunter gafften sie hinaus auf den Fluss und die von Regen, Schiffsverkehr geprägte Szenerie, malmten aber bald stumpfsinnig weiter an ihrem Grünfutter. Anders als die Kühe schaute ich unablässig hinaus aufs Wasser. Nicht teilnahmslos, sondern höchst aufmerksam und mitunter in atemloser Spannung. Dabei vergaß ich völlig die Zeit, und es konnten Stunden des Schauens und Beobachtens vergehen. Auf dem East River und, weiter südlich, der New York Bay und den Narrows, welche als Engstelle den oberen mit dem unteren Teil der Bucht verbindet, waren fast immer Schiffe und Boote unterwegs.
Rivert Andresen, den jungen New Yorker mit nordfriesischen Wurzeln, zieht es hinaus auf See. Die Astral wird 1910 sein erstes Schiff und mit diesem Kerosin-Clipper geht es dann auch gleich rund Kap Hoorn. Unser nächster Abschnitt hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Fahrenszeit von 1910 bis 1920. Wir begeben uns hinaus aufs große, weite Meer mit Rivert Andresen, Hauptfigur des Buches Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern von Harald Meyer. Andresen berichtet da als Ich-Erzähler von seinem ganzen Werdegang und der beginnt natürlich mit dem Anmustern. Harald Meyer, Autor des Buches, wo hat er versucht anzumustern? Eine Tankschiffreederei.
Ja, das war die Standard Oil. Die damals noch existierende Standard Oil, die ja im Rahmen der damaligen amerikanischen Antitrust-Gesetzgebung dann schon wenige Jahre später zwangsweise von oben her entflochten und zerschlagen wurde. Die Standard Oil hatte einige Jahre lang, das war eine recht kurze Periode, sogenannte Kerosin-Clipper beredert. Und zwar fuhren die meistens dann von Philadelphia aus, um Kap Horn herum an die amerikanische Westküste oder auch dann weiter nach Japan, um dort diese Ladung Petroleum zu löschen.
Und das Stichwort Kap Horn ist unseres. Astral heißt das erste Schiff des Rivert Andresen, dieses Seefahrers friesischer Provenienz. Und es geht durch die Drake-Straße vorbei, durch die nasskalte Hölle von Kap Horn. Und da lesen wir mal rein, Seite 117.
Ich befand mich bald ebenfalls oben auf der Ra und wie die anderen so arbeitete, auch ich so hart und so schnell, wie ich nur konnte. Wir benötigten ungefähr eine halbe Stunde, bis die aufgegeite Großobermaß festgemacht war. Sturmbö auf Sturmbö fegte über die Astral hinweg. Wir arbeiteten mit bloßen Händen, um schneller fertig zu werden. Es fing an zu frieren. Als fast alle Leute begannen, sich nach unten in Richtung Deck zu bewegen, blieb ich zusammen mit einem weiteren Mann oben. Dabei begannen meine Fingerspitzen klamm und gefühllos zu werden. Als ich schließlich ebenfalls den Weg nach unten zurückgelegt hatte, waren meine Finger halb erfroren. Gustav, ein älterer deutscher Matrose, der bereits mehrmals auf Windjammern um Kap Horn gesegelt war, zog mich hinüber zu den Leeschweigatten. Dort staute sich das Seewasser, welches die schwer rollende Astral aller Augenblicke übernahm. Er brachte mich dazu, die Hände in das eiskalte, salzige Nass zu tauchen. Der Schmerz war entsetzlich, aber es half, den Händen die Taubheit zu nehmen.
Nicht möglich, über Großsegler, die letzten Großsegler zu sprechen, ohne Kap Horn zu erwähnen.
Das ist richtig. Es ist ja oft von einem Mythos Kap Horn die Rede. Für deutsche Reedereien, speziell eben die Reederei des Ferdinand Leis aus Hamburg, war das aber ein Brot- und Buttergeschäft, weil die ja Chilisalpeter holten und damals noch um Kap Horn segeln mussten. Für die Amerikaner, für die amerikanische Segelschifffahrt, war Kap Horn damals eigentlich schon ein Mythos der Vergangenheit, weil ja diese legendäre Ära der amerikanischen aus Holz gebauten Clipper schon 50 Jahre zurücklag, in den 1850er und frühen 1860er Jahren bis zum Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs. Und damals hatten ja diese Clipper Passagiere von der Ostküste und auch Fracht, um das Kap Horn nach der amerikanischen Westküste geschafft, nicht zuletzt auch Goldsucher, Abenteurer. Damals war der Weg quer durch den Kontinent gefährlich, er führte unter anderem durch Indianerland, aber zur Zeit der Flying P-Liner und auch der Seefahrtzeit von Rio Andresen gab es ja schon die transkontinentalen Eisenbahnen, auch die legendäre Güterbahn Atchison, Topeka and Santa Fe zum Beispiel.
Aber Sie haben Kap Horn trotzdem gerne nochmal mit reingenommen ins Buch.
Ich habe Kap Horn reingenommen, weil realiter amerikanische Barken noch einige Reisen, sehr wenige zugegeben, um das Kap Horn machten. Das ist also nicht Science Fiction, das ist in der Realität vorgekommen, damals noch. Aber viel weniger, in viel geringerem Umfange, als es damals noch deutsche Reedereien getan hatten.
Ein spannendes Buch für den Laien auf jeden Fall. Ein richtiger Leckerbissen, sicherlich für den schifffahrtshistorisch interessierten Leser. Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern, dieses Werk von Harald Meyer, den ich im Gespräch habe heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Denn es wird eine ganze Galerie von alten amerikanischen Großseglern da ausgebreitet und es fallen auch viele Namen, natürlich Hamburger Großsegler, die Flying P-Liner, haben wir schon angesprochen. Und so ergeht es dem Ich-Erzähler, der Hauptfigur Rivert Andresen, so, dass er 1912 eine Reise mit der Viermastbark William P. Fry unternimmt und dort einen Schiffskoch Wilhelm Rathjen trifft, der lange auf Flying P-Linern fuhr. Und da hören wir einfach mal rein, wie er diesen Koch beschreibt.
Trotz seiner schweren, zeitaufwendigen Arbeit als Doktor, so der Spitzname des Schiffskoch auf angelsächsischen Windjammern, las Rathjen viel. In seiner Kombüse bewahrte er in einem hölzernen Kasten, von ihm plattdeutsch Kökenschapp genannt, Bücher und Zeitschriften auf, die er sich bei Landgängen in Hamburg und anderswo besorgt hatte. Rathjen hatte als Seemann in 3 Jahrzehnten alle Weltmeere kreuz und quer durchfahren, verfügte über einen reichen Erfahrungsschatz und verstand es, feinstes Seemannsgarn zu spinnen, gleich ob in Sailors English oder ob platt, in seiner niederdeutschen Muttersprache also.
Wilhelm Rathjen, hat er eine historische Vorlage?
Ich hatte bei Kapitän Kircheiß, Wasserwind und weite Welt, da war ich auf einen Schiffskoch Rathjen gestoßen.
Der stand Pate.
Ähnlichkeiten wären rein zufällig,
ja.
Aber ich war so dreist, mir diese Figur auszuborgen, wobei allerdings die politischen Überzeugungen der Schiffskoch Rathjen auf der William P. Fry meine eigene Erfindung darstellen.
Er ist Sozialdemokrat,
ja.
Wird noch in ein Streitgespräch kommen, wir hören gleich noch ein Zitat mit einem ebenfalls deutschstämmigen Anarchosyndikalisten. Und das ist eine ganz interessante Passage in Ihrem Buch. Da geht es nämlich um einen Entwurf, wie ein Schiff auch geführt werden kann. Also bislang Captain, Man, Next, God, so kennen wir es auch heute noch. Aber es gibt dort auch andere Vorstellungen. Und da sagten Sie eingangs sogar, dass Sie da dem Syndikalisten selber nahestehen. Erzählen Sie mal, wie soll ein Schiff geführt werden demokratisch?
Nun ja, ich habe ja nicht explizit Stellung genommen zu dieser Diskussion zwischen dem Schiffslehrling aus Mannheim, der dort eine Lehre als Maschinenschlosser machte und wohl auch dann von diesem Gedankengut des libertären Sozialismus beeinflusst wurde. Ich muss allerdings gestehen, dass ich durchaus Sympathien für libertär-sozialistisches Gedankengut habe. Ich bin allerdings der Ansicht, dass es eigentlich hieße, Dinge aus der Zeit zu nehmen, wollte man heute diese Gedanken, die jener Bruno, dieser Lehrling aus Mannheim, äußerte, übertragen auf die Frage der Führung etwa von Containerschiffen, von 200 Millionen Dollar Baukosten mit einer Frachtkapazität von 20 Fußcontainern, die würde ja kein Reeder beredern und kein Versicherer versichern, wenn es dazu käme, dass die Mannschaft ein solches Schiff in Selbstverwaltung übernimmt.
Wir befinden uns in der Atmosphäre vor dem Ersten Weltkrieg, wo solche Ideen kursieren und auch mit Werf ja ausgefochten werden. Wir hören mal die Antwort des sozialdemokratisch gesinnten Schiffskochs Rathjen auf den anarchisch gesinnten Lehrling Bruno mit seiner Idee eines Rätesystems an Bord.
Rathjen begann sich zu ereifern und wurde lauter. Eine herrschaftsfreie Meinungsbildung unter den Besatzungsmitgliedern, ein aktives Mitmachen aller auf dem Schiff bei der Suche nach dem bestmöglichen Kurs und den richtigen Segelmanövern und schließlich eine Beschlussfassung durch gleichberechtigte Seeleute, die Herstellung eines Einvernehmens zwischen ihnen zum Beispiel per Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip würden nicht funktionieren. Allein schon wegen des damit verbundenen hohen Zeitaufwands nicht. Es würde zu lange dauern. Ein solches demokratisches Verfahren hätte eine Havarie nach der anderen zur Folge. Die Entscheidung, die Durchführung und gegebenenfalls die Änderung von Beschlüssen kämen regelmäßig zu spät. Der Zeitverzug würde schlimmstenfalls mit dem Totalverlust des Schiffes bestraft.
Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern heißt das Buch von Harald Meyer, in dem der Journalist ein vergessenes Kapitel der nordfriesischen Seefahrtsgeschichte und zugleich das letzte Jahrzehnt der großen US-amerikanischen Frachtsegler beleuchtet, die 10er Jahre des 20. Jahrhunderts. Natürlich wird auch der Erste Weltkrieg eine Rolle spielen. Schön, wenn wir uns gleich wiederhören. Rivert Andresen, Hauptfigur des Buches Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern, um das es bei uns heute geht, trifft deutsche Seeleute. Und das tut er auch auf einer weiteren Reise 1914. Da tobt schon der Erste Weltkrieg im fernen Europa. Da trifft Rio Andresen, wie er auch heißt, die deutschen Seeleute Kurt Borgward und John Nommensen. Die beiden erzählen, wie sie nach Ausbruch des Krieges an der Kette liegen. Im mexikanischen Santa Rosalia arrangiert man sich dann mit der Internierung vieler deutscher Segler.
In Santa Rosalia hingegen diente das Hauptdeck der Walküre häufig als eine Art Festplatz, welcher unter Palmenzweigen und aufgespannten Sonnensegeln Hunderten von Seeleuten und Gästen Raum bot. Aus den Reihen der Mannschaft der Adolf Winnen hatte sich ein kleines Schauspielensemble gebildet, welches Theaterstücke aufführte, darunter Schwenke und Possen ob Platt, in niederdeutscher Mundart also. Von der Orotava kam eine Musikkapelle, die mit Schifferklavier, Klarinette, zwei Geigen, zwei Mandolinen, einer Schellentrommel und einigen weiteren Schlaginstrumenten sowie einem halben Dutzend Gesangsstimmen für gute Stimmung sorgte und zum Tanz aufspielte. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich in der ersten Zeit nach der Internierung der Windjammer in Santa Rosalia ein Gutteil des gesellschaftlichen Lebens der kleinen Mittel- und Oberschicht der mexikanischen Stadtbevölkerung auf die Walküre oder auch auf die Hellwig Winnen verlagerte, Familienfeiern und andere festliche Anlässe eingeschlossen. Beide Schiffe ankerten in der Nähe der Hafeneinfahrt und waren von der Stadt aus am leichtesten erreichbar.
Santa Rosalia, ein Beispiel von vielen Häfen, in denen deutsche Handelsschifffahrt zu Beginn des Ersten Weltkrieges an der Kette liegt. War es nur so lustig, wie dort beschrieben?
Nur am Beginn. Dieses Zitat ist wohl noch aus dem Jahre 1914 oder Anfang 15, wenige Monate nach Kriegsausbruch. Aber je länger sich der Krieg hinzog, desto schwieriger wurde das Leben an Bord, auch das Zusammenleben zwischen Kapitänen, Schiffsoffizieren einerseits und Mannschaften andererseits. Es wuchs das Bestreben, sich heimlich vom Schiff abzusetzen. Ich berichte da von einschlägigen Beispielen. Und die Schwierigkeit lag ja darin, dass Santa Rosalia in einer Ödnis lag und dass Seeleute, die vielleicht stürmend vor Kap Horn trotzen, einem Wüstenklima wahrscheinlich weniger Widerstand leisten können. Es sind auch einige Fälle bekannt, dass Seeleute höchstwahrscheinlich umgekommen sind bei dem Versuch, sich nach USA durchzuschlagen, durch die Sonora-Wüste. Und es sind auch Fälle bekannt, dass einfach Seeleute diese Versuche abbrachen und sich dann widerstandslos von den Fahndern der mexikanischen Polizei, die von den Kapitänen eingeschaltet wurden, einfangen ließen.
Das sind logistikhistorische Kenntnisse, die Ihr Buch auch lesenswert machen. Kein Wunder, Ihr Hintergrund, wir haben es erwähnt, ist, dass Sie jahrzehntelang tätig waren für die Deutsche Verkehrszeitung und als Korrespondent lange Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht haben, der neuen Heimat unseres Helden Rio Rivert Andresen, Seefahrer, den wir begleiten, während seiner Fahrenszeit 1910 bis 1920 auf amerikanischen Großseglern. In ihrem Buch Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern im Gespräch bei NDR 90,3 ist der Autor des bei Edition Tem erschienenen Buches Harald Meyer. Gleich geht's weiter. Wir bleiben noch im Ersten Weltkrieg hier bei NDR 90,3. Ein in New York geborener Sohn nordfriesischer Eltern. Die Wurzeln liegen auf der schönen Insel Föhr. Rio Andresen wird er genannt. Rivert ist sein richtiger Vorname. Er fährt zur See von 1910 bis 1920. Wir begleiten ihn auf seinem Weg von Schiff zu Schiff und wir erleben ihn in den Kriegsjahren 1915, 1916 auf der Dirigo. Seit 1916 tobt der deutsche U-Boot-Krieg. Da sind die Gedanken der zusammengewürfelten US-Besatzung, die ja Wurzeln in verschiedenen europäischen Ländern haben, an Verwandten auf allen Seiten der Schützengräben auf dem alten Kontinent, also auf allen Seiten der Front im fernen Europa. Die Dirigo ist selbst betroffen. Da gibt es den Bericht von einer Passage zwischen den Orkney- und Shetland-Inseln, wo ein britischer Kreuzer die Seeblockade sichert gegen die Achsenmächte.
Der Offizier des Brisenkommandos erschien als erster an Deck der Dirigo. Ihm folgte ein halbes Dutzend Marinesoldaten mit Waffen, Tornistern und Verpflegungstaschen. Es waren zähe, abgehärtete Burschen, denen man allerdings anmerken konnte, dass ihnen Kälte und Nässe stark zugesetzt hatten. Ich konnte nicht mit ansehen, wie die Leute jämmerlich frierend dastanden, ging zur Kombüse und bat den chinesischen Koch um die Kanne mit heißem Kaffee, die er auf dem Herd stehen hatte. Unser Smoothie reagierte ausnahmsweise einmal mit Sanftmut und Güte, rückte die Kanne heraus und erlaubte mir sogar, eine Dose Zucker und ein paar Blechbecher mitzunehmen. Bei den Briten sorgte meine Fürsorglichkeit für ein freudiges Lächeln, das über ihre kalten, starren wie leblosen Gesichter huschte. Die Kontrolle des Schiffs und der Ladung begann. Der Tag schritt voran und nachmittags erhielten wir Bescheid, wie man mit uns zu verfahren gedächte. Wie es hieß, war die Admiralität unzufrieden mit den ihr zugeleiteten Informationen. In einem wichtigen Punkt zweifelte sie an deren Wahrheitsgehalt. Unser Bestimmungshafen war Kalmar im neutralen Schweden. Wir hatten 5000 amerikanische Tonnen Gerste an Bord. Diese Ladung sollte in Kalmar gelöscht werden. Den Dienststellen der Royal Navy erschien es verdächtig, dass solch eine große Menge Getreide für den kleinen Anlaufhafen bzw. für den Verbleib in Schweden bestimmt war. Man entschied daher, dass wir prisenrechtlich Banngut an Bord hatten. Unser Schiff sollte aufgebracht nach Lerwick auf den Shetland-Inseln eskortiert und die Getreideladung dort beschlagnahmt werden.
Das muss noch vor dem Abschuss, vor dem Versenken der Lusitania gewesen sein, beziehungsweise vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika auf Seite der Alliierten in den Ersten Weltkrieg, wenn hier die Briten ein amerikanisches Schiff aufbringen.
Ja, das war der Fall. Die USA waren ja noch neutral und die Briten hatten ja ihre Seeblockade aufgezogen und da wurden unterschiedslos alle Schiffe kontrolliert, bei denen auch nur der Verdacht bestand, dass sie Blockadebrecher waren, potenzielle Blockadebrecher, ebenso wie es im Zitat auch anklang.
Wie geht's eigentlich den deutschen Seeleuten? Bei Rivert kann man sich ja noch unterhalten, ist er als Nordfriese denn überhaupt deutsch? Bis vor kurzem waren seine Eltern ja noch fast dänisch gewesen. Zur Seite gestellt. Er fühlt sich ja verbunden und hält sich auch gerne mit Seeleuten aus Bremen und aus Hamburg. Also da gibt es ja eine deutsche Anhaftung. Wie geht es den deutschstämmigen Seeleuten an Bord der amerikanischen Großsegler nach Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg?
Das war kompliziert. Da waren sie dann ja Enemy Aliens, feindliche Ausländer. Pauschal war diesen Seeleuten die Fortsetzung der Schifffahrt auf US-Schiffen verwehrt.
Wie hat Rivert das geregelt?
Rivert war amerikanischer Staatsbürger. Kraft Geburt. Er war ja in Brooklyn geboren. Ihn traf das nicht. Und wenn ich kurz einflechten darf, die Friesen, die damals in USA auch diese Dinge über sich ergehen lassen mussten, die legten seitdem großen Wert darauf, dass zum Beispiel ihre Sprache nicht Deutsch ist und dass sie ja auch sehr lange zu Dänemark gehört hatten, bis 1864, und dass sie eben Objekt der Entwicklung, auch der territorialen Veränderungen gewesen waren und ohne ihr Zutun dem Deutschen Reich angegliedert wurden.
Rivert Andresen, ein Friese auf amerikanischen Großseglern in den Jahren 1910 bis 1920. Über das Schiff die Rigo erfahren wir noch, dass es später von einem deutschen U-Boot vor der amerikanischen Ostküste versenkt wird. Held und Ich-Erzähler Rivert ist da allerdings längst mit einem anderen Schiff unterwegs. Es ist die Voss, auf der er inzwischen angemustert hat, und an Bord dieses Seglers wird der Friese aus Brooklyn die Liebe seines Lebens treffen. Unsere nächste Station in diesem Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Im Gespräch dann noch immer der Autor des Buches auf stählernen Barken und hölzernen Schonern, Harald Meyer. Die Liebe. Auch ein Rivert Andresen ist ein Mann aus Fleisch und Blut. Und das bekommen wir spätestens in einem Hafen an der französischen Küste zu spüren. Louise tritt ins Bild. Wer ist Louise?
Louise ist eine Französin, die ein typisches Erster Weltkriegsschicksal darstellt, insofern als zum Beispiel ihr Bruder durch den Krieg traumatisiert war und sie es eben an die französische Mittelmeerküste verschlagen hatte, aus den Kriegsgebieten, die umkämpft waren.
Wobei wir jetzt 1919 schreiben, der Krieg ist vorbei.
Der Krieg war zu Ende, aber sie war geblieben in Sète. Das ist eine kleine Stadt an der Mittelmeerküste in der Nähe von Montpellier. Und Riwert Andresen fuhr auf einem amerikanischen Schoner, einem Viermastschoner, über Spanien bis nach Frankreich. Dort wurde die Ladung gelöscht. Die Ladung war leider verdorben. Das bei Holzschonern so häufig, dass sich Nähte verziehen und dass die Ladung verdorben wird. Deswegen lagen die auch länger, weil da Versicherungsagenten da zu tun hatten und so weiter. Die lagen relativ lange in Set. Und deswegen hatte er auch dann diese Louise getroffen.
Voss heißt das Schiff,
ja,
mit dem er da liegt im Hafen. Mhm. Und es kommen zwei französische Mädchen, Kinder des Krieges, wie sie sagen, also Versprengte des Krieges, die dort sich finden. Die kommen hinüber und wollen sich das Schiff mal ansehen. Später wird Riwert aber noch erfahren, warum die Frau Louise eigentlich sich genau dieses Schiff angucken möchte. Das ist nicht nur reines Interesse, sie hat dort auch einen Job zu versehen.
Eines Abends, als wir in einem Straßencafé bei einer Demi-Tasse Mokka zusammensaßen, verriet mir Louise, dass sie seit einigen Wochen bei der örtlichen Polizeibehörde als zivile Hilfskraft der Sondereinheit für Rauschgiftfahndung tätig sei. Ganz und gar überrascht war ich nicht, hatte ich doch klare Hinweise, die darauf schließen ließen, dass sie einen solchen Job versah. Set, so erfuhr ich, liegt im näheren Umkreis von Marseille. Von dort fand der Stoff den Weg in die kleine Hafenstadt, wo ihn Drogenhändler an Rauschgiftsüchtige verkauften. Auch hatten mitunter Schiffe, die Set anliefen, derartiges Zeugs an Bord. Es gab, so klärte mich Louise auf, in der Stadt nicht nur männliche Abhängige, wie zum Beispiel Soldaten aus dem Maghreb und aus anderen Teilen des französischen Kolonialreichs, sowie Fischer aus den Mittelmeerländern, sondern in wachsender Zahl auch französische Frauen und Mädchen, die sich im Drogenkonsum das zeitweilige Vergessen ihrer tristen Lebenssituation erkauften.
Was wird aus Louise und Riwert?
Louise gelangte also auf das Schiff und ließ sich auf hoher See von dem Kapitän, der dem Steuermann Riwert, Rio Andresen, wohlgesonnen war, ließ sich mit ihm trauen. Nur die amerikanischen Behörden erkannten die Eheschließung nicht an. Ihnen muss wohl auch gesteckt worden sein von dem amerikanischen Konsul in Set, dass die Louise angeblich einem anrüchigen Gewerbe nachgegangen war. Das war übrigens, das wusste übrigens Friedrich Drewsen. Er hatte das kommuniziert.
Friedrich Drewsen ist ihre Nachbarin,
ja,
auf Föhr gewesen, von der sie überhaupt von der Figur Andresen erfahren hatten.
Ja.
Auch die wusste noch von einer Französin. Also wir sprechen jetzt über den realen Andresen.
Ja,
dann.
Aber Riwert Andresen muss das auf Föhr ihr erzählt haben, denn sie hatte das erfahren.
Was?
Dass es Schwierigkeiten der Eheschließung gab. Friedrich Drewsen drückte sich vorsichtiger aus, dass sie einem anrüchigen Gewerbe nachgegangen war. Sie sagte mir, Sie wissen schon, was ich damit meine. Natürlich. Prostitution.
Das heißt, der historische, der echte Andresen könnte eine Französin geheiratet haben, die möglicherweise früher in einem horizontalen Gewerbe gearbeitet hat. Das wären jetzt noch historische Fakten zu unserer Roman.
Das wären historische Fakten. So hatte es jedenfalls der Besucher aus USA, der Riwert Andresen, der Frau Drewsen kommuniziert.
Das Eheglück währt nicht lang. In den 30er Jahren stirbt Louise. Zu diesem Zeitpunkt wird Riwert die Blauwasserfahrt längst aufgegeben haben und als Hafenlotse in Long Beach arbeiten. Die Fahrenszeit des Riwert Andresen ist lang vorbei. Da macht er sich noch einmal auf und will mit einer Yacht nach Norwegen segeln. Doch das Unternehmen scheitert. So lesen wir es am Ende des Buches von Harald Meyer, das mit der Geschichte des New Yorker Friesen Riwert Andresen eine Hommage an die Großsegelei verbindet. Unser Thema gleich hier bei NDR 90,3. Wir sprechen über das Buch Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern von Harald Meyer im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ganz viel haben wir erfahren. Herzlichen Dank für das Gespräch. Es bleibt das Ende. Und das führt uns jetzt aus dem Umfeld des Ersten Weltkrieges, aus diesen Zehnerjahren, gleich ins Jahr 1949. Wie endet Ihr Buch?
Das Buch endet so, dass Riwert Andresen verwitwet noch einmal sein Herz für die See entdeckt bzw. wiederentdeckt und dann auf einer Sloop die englische Ostküste aufwärts segelt, wo das Boot dann in der Nähe von Hartlepool Headland in Nordengland bei einem Sturm strandet. Es kam, wie es kommen musste. Das Boot wurde dann schwer beschädigt, lag am Strand und er schaffte es dann gerade noch, Habseligkeiten wie etwa den Sextanten aus dem Boot zu entfernen. Er wollte seinen ehemaligen norwegischen Mannschaftskameraden Harry Bergström besuchen. Er wollte also weiter über die Nordsee quer nach Bergen, nach Norwegen segeln. Und das hat sich zerschlagen. Er fuhr dann mit einem Passagierschiff nach Norwegen und er finanzierte den nötigen Fahrpreis durch den Verkauf von diesen aus dem Boot, aus der Sloop geretteten Effekten.
Und trifft seinen alten Fahnskameraden.
Ja. Mhm.
Ihre Erzählung endet auch mit einer Verneigung vor den Leistungen der Männer an Bord dieser letzten Großsegler.
Darstellungen dieser Endzeit der Frachtsegelschifffahrt müssen parteiisch sein, sollen sie ihrem Gegenstand gerecht werden. In ihnen muss Partei ergriffen werden für den einfachen Seemann, der auf den großen Frachtseglern seine schwere, oft lebensgefährliche Arbeit verrichtete. Der häufig Nässe, Kälte, Hitze, Staub und Schmutz ausgesetzt war, der meist Wochen und Monate hindurch mit kargem, eintönigem Essen, mit Vitaminmangel und mit prekären hygienischen Verhältnissen zurechtkommen musste, dem das Aufeinander angewiesen sein und die Kameradschaft an Bord sehr gefallen haben mochten, weniger hingegen das arg reduzierte Privatleben in den beengten Verhältnissen des Mannschaftslogis und die erzwungene sexuelle Enthaltsamkeit über längere Zeiträume hinweg.
Was war Ihr Antrieb für dieses Buch?
Ein Klischee, sage ich mal so. Wenn man zum Beispiel Führungen im Friesenmuseum in Wiek auf Föhr mitmacht, dann hört man, dass die Auswanderung von Föhr nach Amerika meistens entweder an die Westküste der USA führte, nach Petaluma bei San Francisco, oder an der Ostküste in den Raum New York. Und zwar an der Westküste Hühnerzucht und Eiererzeugung und an der Ostküste Delikatessenläden. Man konzidierte, dass auch manche in den mittleren Westen gingen und dort Erwerbstätigkeiten in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie fanden oder ihnen nachgingen. Ja, aber wo war die See? Und das hat mich eigentlich sehr unbefriedigt immer zurückgelassen, dass in allen möglichen Darstellungen völlig unterschlagen wird, dass doch eine große Wahrscheinlichkeit bestanden haben muss, dass die Auswanderer oder deren unmittelbaren Abkömmlinge auch sich Seemannsberufen zugewandt haben, sind doch die Insel-Nordfriesen ein maritimes Völkchen gewesen, zumindest. Sie waren im Mittelalter in der Heringsfahrt, in der Heringsfischerei tätig. Sie bemannten niederländische Walfänger. Sie fuhren auf Kauffahrteischiffen, so nannte man das damals, unter dänischer, niederländischer, hamburgischer Flagge. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hatte das große Bedeutung für die Insel Nordfriesen. Und von daher war mein Ansatz eigentlich der, dass es doch Fälle gegeben haben muss, dass wirklich Leute sich auch der Seefahrt zugewandt haben, die als Auswanderer oder als männliche Abkömmlinge der Auswanderer, die es nach USA verschlagen hatte oder die willentlich nach USA gegangen waren.
Mit amerikanischen Großseglern haben wir uns hinaus aufs Meer begeben, umrundeten Kap Horn, wurden aufgebracht von einem britischen Prisenkommando und verliebten uns an der französischen Mittelmeerküste. Das Ganze geleitet von Rivert Andresen, Hauptfigur, die sich Autor Harald Meyer nicht nur, aber doch zum größten Teil ausgedacht hat. Sein Buch ist eine Hommage an die Mannschaften der letzten Großsegler und ein Beitrag zum bisher unbekannten Kapitel friesischer Auswanderersöhne auf amerikanischen Schiffen. Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern heißt der mehr als 700 Seiten fassende Roman und ist erschienen bei Edition Temm. Für die Musik dieser Sendung sorgte Rudi Druwe, die Zitate aus dem Buch las uns Jan Wulff ein und der verrät uns auch, was sie hier beim nächsten Mal erwartet.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Urlaubszeit, da kommt man mal wieder dazu, ein gutes Buch zu lesen oder auch Hörbücher zu hören. See, Salz und Saiten heißt es deshalb kommende Woche bei uns. Wir stellen Ihnen maritimen Lese- und Hörstoff für den Strand vor. Dabei unter anderem ein neues Hörbuch mit dem Namen Ans Meer. Anton ist Busfahrer eines Linienbusses, mit dem er auf dem Land umherfährt. Eines Tages steigt aber die schwerkranke Carla mit ihrer kleinen Tochter Annika ein.
Ich möchte ans Meer fahren, sagte Carla. Wie bitte? Fragte Anton. Sie möchte ans Meer fahren. Mama ist sehr krank, erklärte die kleine Annika. Sie sagt, dass sie sich vielleicht bald von Papa und mir verabschieden muss. Aber sie will das Meer noch einmal sehen, ihre Bucht. Wirklich. Und zwar heute.
Nach einigem Überlegen gibt sich Busfahrer Anton einen Ruck und fährt los, gen Süden, mit einer bunt gemischten Schar von Fahrgästen an Bord und so einigen lustigen Erlebnissen. Das Hörbuch Ans Meer aus dem Argon Verlag, dieses und weitere Hör- und Lesetipps im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr.
Hamburg.
Soweit dieses 3316. Hamburger Hafenkonzert. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Graf und bedankt sich fürs Zuhören. Tschüss.
Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.